Guten Morgen zusammen. Ich danke dir, Benny, für die liebevolle Begrüßung. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Er hat gesagt, ich soll noch etwas sagen zu mir. Die meisten kennen mich. Ich bin seit 12 bis 13 Jahren in Ruhe und in Reichweite. Und ich war vorher 10 Jahre Pastor in Rheineck. Rheineck ist euch bekannt. Und jetzt wohnen wir in Heiden. Meine Frau ist heute nicht mitgekommen. Wir haben großen Besuch heute Mittag. Und sie dachte, wir müssten noch Masken tragen, wie in der Schweiz. Und sie hat Mühe damit. Und so ist sie zu Hause geblieben und ja, bereitet den Besuch heute Mittag vor. Wir haben 3 Kinder und 7 Enkelkinder. Und ja, es geht uns dem Alter entsprechend gut. Ich bin noch etwas jünger wie der Sigi, haben wir heute Morgen festgestellt, gell? Aber ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Eine Frage, die nicht nur mich in der Gegenwart beschäftigt. Was haben die letzten 2 Jahre mit uns punkto Jesus Nachfolge und Gemeinde gemacht? Im letzten Newsletter von Peter Schneeberger ist der Vorsitzende des Bundes FEG in der Schweiz, da schrieb er, ausgehend von Epheser 3,10, jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Und er schreibt, ich sehe starke Zeiten auf unsere Freikirchen zukommen. Sie blühen auf. Wirklich, also wenn ich so als Wanderpastor mit anderen Pastoren und Leitern spreche, sehe ich nicht selten so eine gewisse Skepsis, wie die Gemeinde nach den Corona-Beschränkungen aussieht. Sind wir denn wirklich bereit, neu aufzubrechen? Um dieses Thema geht es heute in der Predigt. Lange genug seid ihr an diesem Berg geblieben. Das war eine Völkerreise ohnegleichen in der Weltgeschichte. Kein Reiseveranstalter hätte das organisieren können. Ein Millionenvolk begibt sich auf den Weg mit Neugeborenen, mit Greisen, mit Herden von Rindern und Schafen, Ziegen und allem möglichen Hausrat. Damals gab es noch keine, weder Flugzeuge noch Großraumtransportmittel, weder Omnibusse noch Lastwagen. Es geht zu Fuß. Nicht über ausgebaute Straßen, Alleen oder Autobahnen, sondern durch eine unwegsame Sand- und Felsenwüste. Die Reise des Volkes Israels, des Volkes Gottes aus Ägypten mit dem Ziel in jenes verheißene Land Kanaan, aus der Knechtschaft ins Land der Befreiung, der Verheißung. Und die unzähligen Spuren, die dieser Tross bestehend aus Menschen und Tieren zurückgelassen hat, die sind ja längst verweht. Aber der biblische Bericht erinnert uns immer wieder an diese Völkerwanderung, die jetzt vielleicht um die 3.500 Jahre zurückliegt. Und Paulus sagt, dass dieser Bericht zu unserer Belehrung geschrieben worden ist. Der kürzeste Weg von Ägypten nach Kanaan führt am Mittelmeer entlang, durch das Land der Philister, heutige Gaza. In 2 Wochen hätte man das bewältigen können. Oder wie es in 5. Mose 1,2 heißt, sind es 11 Tage vom Horeb bis Kadesh Barnea. Israel hätte das also in 11 Tagen schaffen können, wofür es 40 Jahre brauchte. Warum so lange? Die Bibel lehrt uns, dass ihr Unglaube der Grund dieser Verspätung war. Gegen Ende des 40. Jahres redet Mose eindringlich mit dem Volk. Er besteigt den Berg Pisga, um einen Blick in das verheißene Land zu tun. Mose weiß, dass er bald sterben wird, ohne in das Land zu kommen, selbst. Aber jetzt schüttet er noch einmal sein ganzes Herz aus. Er redet zum Volk, was ihm Gott aufs Herz gelegt hat. Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel redete, jenseits des Jordans in der Wüste im Jordantal gegenüber Suf zwischen Paran und Tophel, Laban, Hazeroth und Dizahab. 11 Tage Reisen weit ist es vom Horeb bis Kadesh-Barnea auf dem Wege zum Gebirge Seir. Und es geschah am 40. Jahr, am Tage des 11. Monats, da redete Mose mit den Israeliten alles, wie es ihm der Herr für sie geboten hatte, nachdem er Sihon geschlagen hatte, den König der Amoriter, der zu Heschbon herrschte, dazu bei Edri den Og, den König von Baschan, der zu Ashtaroth herrschte. Jenseits des Jordans im Lande Moab fing Mose an, dies Gesetz auszulegen und sprach. Der Herr, unser Gott, redete mit uns am Berge Horeb und sprach: Ihr seid lange genug an diesem Berg gewesen. Wendet euch und zieht hin, dass ihr zu dem Gebirge der Amoriter kommt und zu allen ihren Nachbarn im Jordantal, auf dem Gebirge und in dem Hügelland, im Südland und am Ufer des Meeres ins Land Kanaan und zum Berge Libanon bis an den großen Strom, den Euphrat. Siehe, ich habe das Land vor euren Augen dahingegeben. Zieht hinein, nehmt das Land ein, von dem der Herr euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dass es ihnen und ihren Nachkommen geben wolle. Das Ziel der Botschaft von Mose: Gottes Wort, der Herr, unser Gott, redete. Dieses Wort soll ihre Herzen treffen. Sie sollen sich zurückerinnern an den Bund vom Sinai, den Gott mit ihnen gemacht hat. Sie sollen sich Gott neu weihen, um aufzubrechen. Mose ermahnt das Volk zum Aufbruch. Er erinnert sie an die Verheißungen, keine Furcht zu haben und ihrem Gott völlig zu vertrauen. Lange genug seid ihr an diesem Berg geblieben. Wendet euch, brecht auf. Denkt daran, woher ihr gekommen seid, warum ihr ausgezogen seid. Gott hat euch die Knechtschaft weggenommen. Er hat euch befreit, um euch ein neues Land zu geben, in dem Milch und Honig fließt. Eine bessere Zukunft. Leben mit eurem Gott, Segen in Fülle. Das war ihnen verheißen. Gottes Bundestreue mit ihren Glaubensvätern hatte es ihnen zugesprochen. Seine Zusprüche, Gottes Wort ist unbereubar. Seine Verheißungen sind Ja und Amen. Es hätte sie doch ermutigen müssen, das Land jetzt in Besitz zu nehmen. Die Zeit ist gekommen, aufzubrechen. Die Frage für uns: Was heißt das für uns heute? Für den oder die noch keine persönliche Lebensbeziehung zu Jesus Christus haben, heißt es vor allem: Aufbrechen zu Jesus. In ihm allein findest du den Sinn deines Lebens. Er liebt dich. Er hat sein Leben hingegeben, damit du leben kannst. Er hat dir alle Schuld vor Gott abgenommen, dich berufen zu einem neuen, sinnvollen und erfüllten Leben mit Gott. Leben in der Befreiung, alle sind eingeladen. Für die, die bereits mit Jesus unterwegs sind, heißt es: Neues Aufbrechen zu Jesus, zu einem neuen und bewussten Umgang mit dem Wort Gottes und mit seinen Verheißungen. Gott hat uns neues Leben gegeben, damit wir jetzt in dem leben und das tun, was er für uns vorbereitet hat. Dazu leitet uns sein Wort an. Wir haben das im Lied besungen. In diesem Wort ist Leben. Die Bibel ist aber auch wie ein Spiegel. Sie teilt uns zuerst immer die Wahrheit über uns selbst mit, bevor wir aufbrechen. Denn vor dem Aufbruch ist Standortbestimmung wichtig. Deswegen ist Aufbrechen, Aufbruch zuerst und in jedem Fall Hinwendung zu Gott und seinem Wort. Lange genug, heißt es hier. Lange genug hast du vielleicht dies oder jenes getan, für dies oder jenes vielleicht sogar gekämpft, investiert, abgewartet. Aber jetzt ist die Zeit des Aufbruchs. Es ist Zeit, dass du nach vorne schaust, dass dein Glaube Füße bekommt, die vorwärts gehen. Gott hat etwas vorbereitet für dich. Siehe, ich habe das Land vor euch dahingegeben, Vers 8. Geht hinein, nehmt es in Besitz. Nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt, haben wir früher gesungen. Lange genug am Berg geblieben. Habt ihr auch Berge in eurem Leben? Was könnte der Berg in deinem Leben sein, den du immer wieder umrundest und dann wieder auf der Stelle trittst, nicht vorankommst? Hast du manchmal den Eindruck, dich fortwährend im Kreis um deine Problemberge oder Hügel zu drehen? In Kapitel 2, 3 von 5. Mose wiederholt der Herr nochmals: Lange genug habt ihr dieses Gebirge umzogen. Umzogen. Das ist wie in einem Kreisverkehr, immer rundum und nicht herauskommen. Irgendwie fehlt die Kraft zum Ausbrechen. Sind es Abhängigkeiten? Wendet euch nach Norden, heißt, ändert eure Richtung, eure Perspektive. Setzt meine Verheißung, die ich euch gegeben habe, um. Das hat vor über 25 Jahren unser Leben, mein Leben umgekrempelt. Dieser Vers. Über ein Jahr haben wir ihn im Herzen herumgetragen, darüber gebetet, lange fragend. Und im Nachhinein durften wir sehen, dass uns Gott diese ganze Zeit vorbereitet hat zu einem Aufbruch, an den wir nicht zu denken gewagt hätten. Das war für mich der erste Schritt aus einem Job, den ich 28 Jahre in der gleichen Firma hatte, auszusteigen und die Berufung des Herrn zum vollzeitigen Dienst anzunehmen. Das alles war sehr spannend, das hätte man so nie planen können. Vor allem erst im Nachhinein so richtig zu realisieren, wie Jesus die Weichen schon lange gestellt hatte. Vielleicht will dir Jesus heute in deine Situation das sagen. Überlass mir die Sache, deine Sache. Vertraue mir und sei bereit, voranzugehen. Lass dich auch nicht aufhalten. Unternehme Schritte im Glauben. Ich habe alles vorbereitet. Sei jetzt mutig, breche auf. Wie Petrus bei jenem Fischfang. Auf dein Wort, Herr, als er den Fischfang seines Lebens machte. Wenn Jesus uns ruft, geht es oft darum, loszulassen. Einfach ihm zu überlassen. Bist du bereit, dich von ihm rufen zu lassen und deinen Trampelpfad zu verlassen? Er ist ausgetreten. Es gilt, neue Prioritäten zu setzen. Ich las in einer Biografie von einer Schwester, Luise Buchmann. Sie lebte 1884 bis 1944. Sie starb, als ich geboren wurde. Und erblindete mit 43 Jahren. Aber ihre geistlichen Augen waren umso offener. Sie wirkte diakonisch und stand vielen Menschen beratend, seelsorgerlich zur Seite. Und Gott schenkte ihr prophetische Visionen. Im Hinblick auf die Zukunft wurde sie von Jesus beauftragt, die Gläubigen eindringlich vor einer großen Gefahr zu warnen, nämlich vor der seelischen Übersättigung. Der Widersacher setzte alles daran, die Menschen so total zu beschäftigen und zu unterhalten, dass sie für die geistlichen Dinge keine Zeit und Ruhe mehr haben. Es sei das Ziel der finsteren Mächte, dass die Menschen, vor allem auch Christen, neben ihrer immer hektisch werdenden Berufsarbeit so restlos ausgefüllt sind mit Kursen, Unterhaltung, Sport, Fernsehen, Lesen von Zeitschriften und Zeitungen, dass sie keine Zeit mehr haben für die Stille, Gottes Wort und Gebet. Vermutlich hatte sie diese Vision in den 30er Jahren, das müssen wir uns mal vorstellen, in der Zeit, als es bei weitem noch nicht so aussah wie heute im Zeitalter der digitalen weltweiten Vernetzung. Die Dinge, die Schwester Buchmann aufzählt, mögen ja alleine in sich nicht einmal schlecht sein, aber sie stellen eine Gefahr dar, wenn sie uns die Zeit für geistliche Dinge stehlen. Ein Hobby kann schön sein, aber manchmal hindert es auch, mich geistlich neu ausrichten zu lassen, mich dem göttlichen Aufbruch hinzugeben. Du fragst jetzt vielleicht, wohin gilt es denn für uns heute aufzubrechen? In das, was Gott für dich vorbereitet hat, zugesagt hat. Gott will dein Leben brauchen, fruchtbar machen, mit dir zusammen sein Reich bauen. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln oder leben sollen. Diese Werke, die Gott zuvorbereitet hat, interessiert es dich, was Gott für dich vorbereitet hat? Ich kann dir sagen, das kann sehr, sehr spannend sein, wenn du das herausfindest und bereit bist, es zu tun. Es gab früher eine kleine Schrift mit einem Bibelvers als Titel, der hieß, von mir aus ist diese Sache geschehen. Und sie leitete dazu an, Jesus in unseren Umständen zu suchen und zu finden, in unseren Lebensumständen Jesus zu suchen und zu finden. Hierbei ist ein gutes Wort grundlegend. Vielleicht musst du einen neuen Zugang zu diesem Wort finden, weil Jesus sich in seinem Wort und zuallererst immer in seinem Wort offenbart. Deswegen auch hat Mose das Volk erinnert an die von Gott gegebenen Zusagen. Nehmt das Land in Besitz, von dem der Herr euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es euch und euren Nachkommen zu geben. Gottes Verheißungen können in Vergessenheit geraten, aber sie sind unbereubar. Zweifelst du an Gottes Zusagen? Dann wirst du auf der Stelle treten. Die Phase eines schrumpfenden Glaubenshorizonts wird andauern. Solange wir an seinem Wort zweifeln, wird eine ermüdende Routine unser Leben mitbestimmen. Wenn wir aber gestützt auf sein Wort Glaubensschritte tun, passiert etwas. Vielleicht müssen wir vorher noch sogenannte Wildwurzeln aus dem Boden ziehen. Es kann sein, dass du Zeit brauchst, Liebgewordenes loszulassen. Vergessen wir nie, was Jesus losgelassen hat, als er Mensch wurde, um uns zu erlösen. Vielleicht wird es uns wehtun, aber vor allem werden wir befreit, um neue Dinge zu tun, um uns neu von Gott brauchen zu lassen. Und dabei werden wir erleben, dass Jesus selbst da ist. Er schenkt uns seine Gegenwart. Er ist der, der wirkt und nach der Mitte deines Lebens greift. Er will dein Zentrum sein. Und er will dir eine Perspektive schenken, die über deinen bisherigen Horizont hinausgeht, über deine Vorstellungen und Pläne. Und plötzlich wirst du spüren, dass die Zeit reif ist zum Aufbruch. Ich komme in manche Gemeinden und ich höre auch immer wieder dasselbe Problem, dass man betet für mehr Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber so wie ich euch erlebe, habt ihr für alles Mitarbeiter. Ihr seid so eine tolle Gemeinde hier. Aber vielleicht habe ich heute Morgen jemand angesprochen, der weiß, dass ihn der Herr schon lange ruft. Ruft zum Reif, zum Aufbruch. Obwohl Gott sein Wort gegeben hatte, wollte man damals ja zuerst Kundschafter aussenden, die das Land zuerst einmal auskundschaften, bevor man sich wagte, es zu erobern. Das hat mit Absichern zu tun. Absichern ist ein sehr, sehr menschliches Problem. Kennt ihr auch? In der Schweiz ist die Disziplin der Absicherung und Versicherung. Da sind wir Weltmeister. Ob diese Maßnahme nur eine weise Vorbereitung des bevorstehenden Eroberungskampfes war oder ob es Unglaube war, Zweifel oder Misstrauen, sei einmal dahingestellt. Jedenfalls führte es im Ergebnis dazu, dass man sich weigerte, in dieses Land hinaufzuziehen. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen und wart widerspenstig gegen den Befehl des Herrn, eures Gottes. Ja, es ging sogar noch weiter. Ihr murrtet in euren Zelten und sagtet, weil der Herr uns hasst, hat er uns aus dem Land Ägypten herausgeführt, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten. 10 von 12 Kundschaftern hatten in der Beschreibung über die Größe der kanaanitischen Städte total übertrieben. Der erschreckendste Teil ihres Berichtes war wohl die Erwähnung der Enakiter, die mit einem alten Geschlecht von Riesen gleichgesetzt wurden. Die Weigerung des Volkes war hartnäckig. Sie hatten sich durch Gottes Handeln in der Vergangenheit nicht ermutigt lassen, vorwärts zu gehen. Und diese Haltung macht den Abschnitt hier zu einem vielsagenden Zeugnis für den Unglauben des menschlichen Herzens. 10 Experten, Kundschafter, waren in der Lage, die Tatsachen der treuen Fürsorge Gottes für das ganze Volk in ihr Gegenteil zu verkehren und das Volk negativ zu beeinflussen. Und es ist erstaunlich, wie sich negatives Denken und Reden ausbreitet. Du sagst vielleicht, ja, ich kenne die Geschichte typisch für Israel damals, nur damals. Jakobus im Neuen Testament, jedenfalls muss seine Briefempfänger dringend warnen. Wovor? Dass sie seit der Kreuzigung und Auferstehung des Herrn Jesus keinen Grund mehr haben, an Gottes Liebe und Macht zu zweifeln. Und dass sie nicht mit einem wankelmütigen Geist vor Gott treten sollen. Denn so sagt er, jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ich weiß nicht, ob wir uns immer so bewusst sind, was die Konsequenz von Unglauben ist. Matthäus schreibt in Bezug auf das Wirken Jesu, und er tat dort nicht viele Wunderwerke. Warum nicht? Wegen ihres Unglaubens. Man kann das Wesentliche des neuen Lebens verpassen wegen Unglauben. Misstrauen in das Wort des Herrn ist Unglaube. Es gab hier beim Volk Israel die 2 berühmten Ausnahmen, Josua und Kaleb. Und 4. Mose 14, 24 liefert uns die Begründung, was Kaleb anbetrifft. Aber meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen. Seine Nachkommen sollen es besitzen. Und Kaleb selbst hat später bekannt, dass er dem Herrn ganz nachgefolgt ist. Ganz nachgefolgt. Das, was wir hier finden, den Gegensatz der Aussagen der 10 Kundschafter gegenüber Josua und Kaleb, ist der Unterschied zwischen dem problemorientierten und dem verheißungsorientierten Glauben. Weil ein anderer Geist in Kaleb war. Im Grunde genommen geht es um die Einstellung zu Gottes Wort. Die 10 Kundschafter hatten die von Gott gegebenen Verheißungen, sein Wort in Frage gestellt, Misstrauen. Sie sagten, wir haben zwar alles so angetroffen, wie Gott gesagt hat. Und jetzt kommen die Argumente, das, was sie erschrocken hatte, was vielleicht Probleme geben könnte. Jedenfalls endet ihre Aussage damit, wir können nicht hinaufziehen gegen dieses Volk, weil die Leute dort viel stärker sind als wir. Menschliche Beurteilung, Gottes Wort in Frage gestellt. Sie hatten ihren Blick auf die Städte mit den hohen Mauern, auf die Riesen und ihre gewaltige Kraft gerichtet. Das stimmte ja alles. Aber sie haben vergessen, die Dimension des Allmächtigen, ihres Gottes, der doch in der Vergangenheit so mächtig gewirkt hatte, damit in Zusammenhang zu bringen. Das Sichtbare war so überwältigend vor ihnen, dass sie den unsichtbaren, lebendigen, allmächtigen Gott aus dem Auge verloren. Die Männer in Kanaan mochten groß sein, aber ihr Gott war doch viel größer. Sie mochten stark sein, aber was ist das gegen die Stärke ihres Gottes? Der hatte damals das Rote Meer geteilt, er hatte sie aus Ägypten geführt. Und dann sagten sie, wir sahen Riesen dort. Ja, die gibt es heute auch noch. Auch in unserem Leben haben wir manchmal mit solchen Kräften zu tun, die uns entgegenstehen, aufhalten, zum Aufgeben zwingen wollen. Welche Riesen gibt es in deinem Leben, die dir Angst machen? Viele haben Angst vor Corona und sind irgendwo, ja, behindert, vorwärts zu gehen. Oder für irgendetwas anderes, Sorgen des Lebens, Sorgen im Beruf, in der Familie, Existenzsorgen, Krankheit. Es kann sein, dass sie uns zu Niedergeschlagenheit, zu negativen Überlegungen fahren lassen. Wir können gefangen werden darin und treten auf der Stelle, kommen nicht mehr vorwärts. Auch unser eigenes Ich mit all seinen Ansprüchen kann ein unangenehmer Riese für uns sein. Problemorientierter Glaube führt immer zu Entmutigung und Passivität. Am Ende steht Unglaube. Demgegenüber steht der Glaube, der sich an Gottes Verheißungen, an seinem Wort orientiert, wie bei Josua und Kaleb. Und es ist ermutigend, wie diese beiden zu ihrem Glauben an den Gott, den sie erlebt hatten, standen gegen eine übermächtige Opposition in ihrem Volk. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkundigen, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns dieses Land geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn. Fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht. Der Herr ist mit uns. Der Herr ist mit dir. Welcher Glaubensmut spricht aus diesem Bekenntnis? Unerschrockenheit und auch eine Haltung der Demut, wenn der Herr uns gnädig ist. Der Blick, der nicht auf die eigene Unfähigkeit sieht, sondern auf die unbeschränkten Möglichkeiten ihres Gottes, unseres Gottes. Der Unglaube hatte gesagt, die Riesen werden uns fressen. Josua und Kaleb berichteten, die Riesen werden unser Brot sein. Der verheißungsorientierte Glaube führt zur Erfüllung. Josua und Kaleb waren die einzigen, die das verheißene Land erleben würden. Problemorientierter Glaube führt automatisch ins Murren. Und Paulus warnt in 1. Korinther 10 davor. Er setzt Murren auf die gleiche Wertungsebene wie Götzendienst oder Unzucht. In Johannes 6 richtete sich das Murren gegen Jesus und seine Botschaft. Sogar von seiner erweiterten Jüngerschaft wird berichtet, dass einige murrend feststellen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Die klaren Aussagen Jesu waren ihnen zu absolut. Sie kamen ihnen zu nahe und sie wandten sich von ihm ab. Murren dieser Art vergisst, was Gott getan hat, gewirkt und geschenkt hat und wirken wird. Wenn der Mensch nur noch sich selbst sieht, Maß nimmt an sich selbst und das eigene Können zur Norm macht, Denken und Bewerten ist dann irregeleitet. Und nicht selten geht es einher mit eigener Sattheit, dem Wunsch des eigenen Wohlfühlens, das dann zur obersten Norm erklärt wird. Also nicht mehr, was Gott will, sondern das eigene Ego steht im Mittelpunkt. Fasse noch einmal zusammen. Lange genug seid ihr an diesem Berg geblieben, wendet euch, brecht auf. Nehmt Gottes Wort und seine Zusagen ernst. Glaubt verheißungsorientiert. Die Anwendung für uns, frei werden für Gottes Absichten in unserem Leben, für Gottes Absichten in deinem Leben. Über die Thessalonicher wird berichtet, sie hatten sich zu Gott bekehrt. um ihm, dem lebendigen und wahren Gott, zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Die waren frei geworden für den göttlichen Auftrag und sie hatten eine göttliche Vision. Jesus kommt wieder. Dienst und Erwartung, das geht zusammen. Dienst und lebendige Erwartung auf den kommenden Herrn. Wenn Jesus wiederkommt, so sagt er seinen Jüngern in Lukas 12, möchte ich euch als solche antreffen, die umgürtet sind und brennende Lampen haben. Umgürtet sein heißt bereit zum Aufbruch, befreit sein für den Dienst an Gott und Menschen. Und die brennenden Lampen weisen auf die Erwartung hin, Jesus, unseren himmlischen Bräutigam, zu erwarten. Das ist unsere himmlische Verheißung. Israel hatte und hat eine irdische Verheißung, das verheißene Land. Du hast einen Platz im Reich Gottes, du bist berufen für Gott. Dadurch hat dein Leben Bedeutung und Wert. Gott hat dich reich beschenkt. Dieser Gott verdient dein Bestes. Er hat uns mit einer bestimmten Absicht geschaffen und berufen und erwartet, dass wir das Beste ihm geben. Wenn wir die Ziele, die Gott für uns im Leben hat, anerkennen und verinnerlichen, dann kommen wir auch der wahren Erfüllung unseres Lebens näher. Gott hat wirklich nichts zurückgehalten. Er hat uns alles geschenkt zum Leben und zur Gottseligkeit, sagt Petrus. Und das ist das Anliegen dieser Botschaft, dass in dir eine neue Sehnsucht geweckt wird nach dem, was Gott für dein Leben geplant hat. Es gibt nichts, was dein Leben erfüllender macht. Dieses immer wieder neue Hinterfragen nach Gottes Weg ist lebenslang. Es hört nicht mit deiner Pensionierung auf. Ebenso meine Bereitschaft. Hier bin ich, Herr, verfüge du. Und als zweites, dass ein neues Vertrauen in Gott und sein lebendiges Wort wachsen möge in dir, damit der Geist der Erneuerung nicht gehindert ist, sondern sich ausbreiten kann in uns. Raum hat, alle Bereiche unseres Lebens zu erneuern. Wo immer das geschieht, verschiebt sich die Grundlage des Lebens weg zum natürlichen Menschen, zu Christus hin. Denn Gott ist derselbe, er verändert sich nicht. Sollte ihm etwas unmöglich sein. Vielleicht ist heute Morgen aus einer leisen Ahnung in dir ein Ruf geworden. Vielleicht siehst du auch einen konkreten Auftrag vor dir. Vielleicht hat Gott das Sehnen deines Herzens angesprochen. Vielleicht spürt jemand, die Entscheidung ist reif. Vielleicht prickelt es in dir. Lange genug hast du einen Berg umzogen. Enthalte Jesus nicht dein persönliches Ja vor, wenn er dich ruft. Gottes Segen wird überall dort gefunden, wo wir ein freudiges Ja zu seinen Wegen haben. Und den Mut eines Petrus, auf dein Wort will ich es tun, will ich aufbrechen. Das möge der Herr dir schenken, diesen Glaubensmut. Ich bete für uns. Herr Jesus Christus, du veränderst dich nicht, du bist derselbe. Gestern, heute und morgen. Und wir danken dir für dein lebendiges Wort, das Ja und Amen ist in dir. Das hat Gott, der Vater, verheißen. Und wir bitten dich, wirke in uns diesen unerschütterlichen Glauben, uns von dir brauchen zu lassen und nicht ruhig zu werden, bis dass wir das verinnerlicht haben, was der Vater für uns vorbereitet hat. In diesen Wegen, in diesen Werken möchten wir leben und gehen. Und danke, Herr, dass du so eine reiche Belohnung, ein erfülltes Leben, einen innerlichen, kostbaren Frieden bereit hast für uns, wenn wir in diesen Werken leben, die der Vater bereitet hat. Mach uns frei dazu. Ich danke dir. Amen.